ARD. 1937. Deutsche Kampfflugzeuge der sogenannten Legion Condor zerstören im spanischen Bürgerkrieg die schutzlose Stadt Guernica. Im saarpfälzischen Frankenholz kommt es zu einem Schulstreik, weil die Eltern sich dagegen wehren, dass die christlichen Kreuze in Klassenzimmern durch Adolf-Hitler-Porträts ersetzt werden. In München wird die große deutsche Kunstausstellung eröffnet und einen Tag später die Ausstellung Entartete Kunst, die Werke des Expressionismus, Dadaismus und vieler anderer modernen Kunstbewegungen diffamiert. Die Hindenburg, das größte Luftschiff der Welt, explodiert bei der Landung am Flughafen Lakehurst. Und in Volker Kutschers Roman Transatlantik hält Charlies Freundin Greta Overbeck an ihrer Liebe zu einem SS-Mann fest.
Der Zerfall Babylons, als das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit Volker Kutscher, Autor der Romane um Gereon Rath, die Vorlage für Babylon Berlin. Und mit Thomas Böhm, Moderator vom RBB.
Willkommen zur neunten Folge. Ich freue mich sehr darauf, unser Gespräch fortzusetzen. Hallo Volker.
Hallo, ich freue mich auch.
Volker, du bist bekannt für deine akribische Recherche, weil die Hindenburg im Roman Transatlantik eine wichtige Rolle spielt. Die war das größte Luftschiff, das je gebaut wurde. Was kostete ein Flug mit der von Deutschland nach New York?
Ein Schweinegeld, würde man heute sagen. Ich habe den genauen Preis nicht parat. Also es war sehr, sehr teuer. Es war eine Luxusangelegenheit. Gereon Rath hätte sich das niemals leisten können. Er hat eine Geldgeberin an seiner Seite, die sich das Ganze leisten kann. Und für ihn ist es auch die beste Möglichkeit, aus Deutschland rauszukommen.
Was musste man überhaupt tun, wenn man 1937 Nazi-Deutschland verlassen wollte?
Ja, entweder hat man es mit einem falschen Pass gemacht. Ansonsten, wenn man das Land verlassen wollte als deutscher Staatsbürger und seinen Wohnsitz aufgab, war eine Reichsfluchtsteuer fällig. Also man wollte halt nicht, dass da die Devisen außer Landes transportiert wurden. Und auch das macht ja Gereon Rath mit seiner Reisebegleiterin, der Name ich jetzt auch nicht nennen will, aus Spoilergründen, versteckt in den doppelten Böden von Manteln und Koffern und in Futter eingenäht und so weiter. Damit schaffen sie ihr Geld außer Landes, weil das war eine Sache, die die Nazis überhaupt nicht wollten.
Das ist das eine, aber wenn du jetzt sagst, mit einem falschen Pass, weist das ja auch darauf hin, wie schwierig es mittlerweile geworden war, gerade zum Beispiel für jüdische Menschen.
Natürlich, das war schon ein Ziel der Nazi-Politik, dieses Rausekeln, definitiv, auf jeden Fall in den ersten Jahren. Später wurde es dann immer schwieriger bis unmöglich, aber das war schon ein Ziel und man sollte aber bitte nur mit möglichst wenig gehen und den Besitz bitte schön und das Bargeld dann im Land lassen oder eben für ein Apfel und Ei verkaufen, also die sogenannte Arisierung, also sprich, dass dann nicht-jüdische Deutsche, meistens die ehemaligen Nachbarn oder ehemaligen Prokuristen dann Firmen und Häuser und sonst was übernahmen für ganz, ganz wenig Geld. Das war ja dann weit verbreitet und wurde auch immer schlimmer, je länger die Nazi-Diktatur anhielt.
Eine Figur, die wir bisher immer nur am Rande erwähnt haben, ist Wilhelm Böhm. Er war am Anfang der Serie Gereon Raths Vorgesetzter. Die beiden sind oft aneinander geraten, weil Gereon Rath sich eben nicht an Dienstvorschriften halten wollte. Böhm ist dann aus dem Polizeidienst entlassen worden. Er hat eine Privatdetektei gegründet, um im Geheimen Menschen, die Deutschland verlassen wollten, zu Ausweispapieren zu verhelfen. Gab es solche Detekteien wirklich oder hast du die erfunden?
Solche Detekteien gab es natürlich, also Privatdetektivbüros durchaus zahlreich. Da gibt es auch Werbeanzeigen. Also ich nutze ja immer ganz gerne Scherz Straßenführer, um mich in Berlins Straßen nicht nur zurechtzufinden, sondern da sind ja auch Adressen von Polizeistationen, da sind die Straßenbahnlinien aufgeführt, was wo langfährt und wo hält und so weiter. Was wichtig war in den 30 Jahren, weil sich dauernd die Straßennamen änderten, weil wieder ein neuer Nazi mit einer Namensnennung beehrt wurde. Da sind auch Werbeanzeigen drin, da habe ich Privatdetektiv-Werbeanzeigen gefunden, aber auch in den klassischen Tageszeitungen hat man sowas auch gefunden. Ob so viele von diesen Privatdetekteien auch geheimdienstmäßig unterwegs waren und Pässe fälschten, um Leuten außer Landes zu verhelfen, Ich halte es für möglich. Das ist ja aber genau das, was Fiktion ja auch macht. Also ich halte es durchaus für möglich, wenn da Regimegegner, wie Wilhelm Böhm es nun mal ist, unterwegs waren, ehemalige Polizisten mit entsprechenden noch Beziehungen zu anderen Regimegegnern und Passfälschern und anderen begabten Leuten sozusagen, dass das natürlich auf jeden Fall dann möglich ist. Ich habe da aber tatsächlich kein jetzt reales Vorbild, wo ich sage, aha, diese Detektei, das ist jetzt hier Wilhelm Böhm. Aber diese Detektei, das Hauptgeschäft, das wird ja auch mal wieder beschrieben, wenn Charlie ihrem neuen Beruf nachgeht, sie ist ja dann bei Wilhelm Böhm irgendwann angestellt, nachdem ihre juristischen Dinge da alle nicht funktionieren und sie nicht mehr arbeiten darf als Juristin. Sie ist ja auch unterwegs und meistens beschattet sie irgendwelche fremdgehende Ehemänner, Ehefrauen und so weiter. Das war wahrscheinlich bis heute das Haupterwerb solcher Privatdetektiven.
Du hast schon gesagt, Charlotte Rath, geborene Ritter, arbeitet für Wilhelm Böhm. Die beiden hatten ja immer schon ein gutes Verhältnis zueinander. Böhm war von Anfang an Charlies Förderer bei der Polizei. Welche Werte verbinden die beiden und warum bleiben die eigentlich in Deutschland?
Ja, beide sind auf unterschiedliche Art und Weise. Wilhelm Böhm ist ja so ein bisschen grummelig immer und nicht so ganz sicher im Umgang mit anderen Menschen, nicht ganz so freundlich. Da ist Charlie schon ein bisschen anders und charmanter. Aber beide sind sehr aufrechte Menschen, sind, ich sag mal, Preußen im besten Sinne. Also sie sind beide freiwillig aus dem Polizeidienst ausgeschieden, 33, was die meisten Beamten und Beamtinnen ja nicht gemacht haben. Das ist ja auch so eine erstaunliche Entwicklung, finde ich, wie sich der Polizeiapparat von wenigen Spitzenpositionen abgesehen, sowohl vom Kaiserreich in die Weimarer Republik und dann wiederum in die Nazizeit und dann auch danach, sowohl in West- und Ostdeutschland, das ging alles kontinuierlich weiter. Das waren dieselben Beamten, die da gearbeitet haben und hatten keine Probleme, da sozusagen ihr Fähnchen zu wechseln. Gerhard Rath übrigens auch nicht, der macht ja auch weiter nach 33, aber Charlie macht nicht weiter und Wilhelm Böhm auch nicht. Das verbindet die beiden sehr.
Aber warum bleiben die in Deutschland?
Ja, warum bleiben sie? Erstmal sehen sie in dieser Fluchthelfergeschichte etwas Sinnvolles, was sie tun können. Also gerade Charlie blühte auf und Wilhelm Böhm auch. Und ja, die Entscheidung, da ist jetzt ein Regime, was mir nicht so passt, ich gehe gleich außer Landes. Ist das so die erste Reaktion, die man hat? Erstmal glaubt man doch, das wird doch hoffentlich nicht so lange andauern. Und ich versuche mich da irgendwie so einzurichten, dass ich mit dem Regime nicht irgendwie anecke und dem auch nicht zuarbeite, dass ich da irgendwie ja, mich so durchwinde, so ein bisschen abtauche, meinen Alltag einfach weiterlebe. Und man kann sich durchaus die Frage stellen, ist es denn nicht vielleicht auch Feigheit zu emigrieren? Also hört sich jetzt böse an, ich möchte auch keinem Immigranten das unterstellen, aber einfach zu sagen, du bist im Lande geblieben, warum bist du nicht gegangen? Was man ja auch Erich Kästner immer wieder gefragt hat zum Beispiel. Ziemlich naive Frage auch aus unserer heutigen Sicht. Wann wären wir denn bereit, außer Landes zu gehen, alles aufzugeben, was wir haben? Was muss dann passieren? Ja, also ist es nicht besser, man bleibt hier und hilft? Also ich glaube, die Entscheidung ist so einfach gar nicht zu treffen. Und diese Gedanken haben meine beiden Figuren natürlich auch und können diese Entscheidung nicht so einfach treffen.
Im Roman Transatlantik gibt es noch einen anderen Grund für Charlotte Rath, in Deutschland zu bleiben. Ihre Freundin Greta Overbeck ist verschwunden. Greta Overbeck kennen wir vom ersten Roman an. Charlie hat mit ihr zusammen in der Spener Straße in Moabit gewohnt, hat zusammen mit ihr das Berliner Nachtleben erkundet. Jetzt ist Greta verschwunden. Über die genaueren Umstände dieses Verschwindens hören wir jetzt mehr in der Szene, die uns Fritzi Haberland vorliest.
Charlie tröstete sich damit, dass sie auf Abruf in Deutschland war. In der Spenerstraße kamen Wilhelm Böhm, ihr Chef, oder Robert, den sie in Prag kennengelernt hatte, zu Besuch, oder andere Gleichgesinnte, die sich im eigenen Land inzwischen ebenfalls fremd fühlten. Viele waren das nicht. Wo zum Teufel steckte Greta nur? Von Anfang an hatte Charlie ein ungutes Gefühl gehabt, als Greta im Sommer 36 mit dem lässigen Bilderbuchdeutschen angekommen war. Ein SS-Mann, der in der Passstelle des Polizeiamtes Charlottenburg arbeitete. Was Greta für die Fluchthelfertätigkeit des Detektivbüros Böhm hatte ausnutzen wollen. Eine dumme Idee, von der Charlie sie nur mit Mühe hatte abbringen können. Zum Glück hatte Klaus von Rekowski sich irgendwann als krankhaft eifersüchtig erwiesen. Und das war genau das, was Greta am allerwenigsten ertrug. Da konnte ein Mann mit noch so vielen Vorzügen gesegnet sein. Es hatte eine Weile gedauert, bis diese Eigenschaften die Fassade des aufmerksamen Liebhabers und blendend aussehenden Karrieremenschen durchbrochen hatten. Doch als Greta einmal angefangen hatte, sich gegen Rekowskis stetige Überwachung zu wehren, die sie in den ersten Wochen gar nicht bemerkt hatte, Als sie sich ihre Freiheiten hatte zurückholen wollen, war es immer schlimmer geworden, sodass sie sich schließlich nur noch mit einer Hals über Kopf angetretenen Flucht zu ihrer Mutter nach Stockholm hatte retten können.
Das ist ja eine schöne Formulierung. Die Eigenschaften durchbrechen die Fassade. Wir haben ja jetzt im Laufe der einzelnen Folgen über die politischen Machenschaften der Nazis gesprochen. Welche Fassade, wenn wir jetzt über das Jahr 1937 sprechen, welche Fassade hatten die Nazis aufgebaut und welche wahren Eigenschaften waren dahinter schon sichtbar?
Na, ich würde gar nicht mal von Fassade sprechen. Also das mag im Fall von Olympia zum Beispiel so gewesen sein, dass man da eine Freiheit vorgaukelt in der Stadt Berlin, die es so nicht mehr gab. Aber so dem eigenen Volk hat man gar nicht so viel vorgegaukelt. Man hat schon Dinge versprochen, positive Dinge. Das muss man sich ja immer vorstellen. Die Nazis wurden als Heilsbringer gesehen. Was man aber natürlich nicht so propagiert hat und nicht in den Vordergrund gestellt hat, waren die Konsequenzen dieses Heilsversprechens. Das war ja was quasi Religiöses. Wir bringen euch hier das Paradies auf Erden. Dieses Paradies heißt eine von Juden und anderen Fremdkörpern freie, reinblütige, reinrassige Volksgemeinschaft. Du bist nichts, dein Volk ist alles und da fühlst du dich aber auch groß, weil dein Volk so groß ist und alles ist ganz toll und Friede, Freude und Eierkuchen und so weiter. Das war ja so ungefähr, ganz grob gesprochen, das Versprechen der Nazis. Das war ja nicht so, wir machen hier Krieg und Mord und Totschlag und Foltern und so weiter. Das Versprechen war ja ein anderes. Diese Seite gab es ja auch, die gab es ja auch zu sehen. Das war natürlich verlogen, weil die Konsequenz daraus war natürlich, dass andere, die nicht da reinpassen, die wurden erschlagen, gefoltert und so weiter. Das ging mit sehr, sehr, sehr viel Gewalt einher, die zum Teil natürlich auch gesehen wurde. Aber das stand für die Menschen nicht unbedingt, die Zeitgenossen, im Vordergrund. Und deswegen war es auch, kam ihnen das auch gar nicht unbedingt verlogen vor. Man hat vielleicht die Konsequenzen nicht gesehen. Das wahre Gesicht, ja, gehört auch zum wahren Gesicht, kann man so sagen. Aber es war gar nicht unbedingt so eine Vorgaukelei, dass man eine Maske trug und haha, eigentlich bin ich aber böse. Die Nazis haben sich nicht für böse gehalten. Ja, also die auch deren Anhänger nicht. Das ist auch heute leider Gottes so. Das ist ja nicht so, ich bin jetzt böse, ich will das Böse über die Welt bringen. Nein, ich glaube, es ist das Gute, was ich bringe. Und so haben es auch ihre Anhänger gesehen. Und da, ja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also es war nicht so, dass man sich da Wolfs im Schafspelz mäßig verkleidet hat und plötzlich kam der Wolf raus. Der Wolf hat sich gar nicht unbedingt für einen Wolf gehalten.
Diese Konstellation, diese freiheitsliebende Greta Overbeck, die sich verliebt in einen SS-Mann, die ist ja schillernd. Ich nehme noch mal ein, zwei Begriffe aus der Passage, die wir gerade gehört haben. Sie möchte sich ja der stetigen Überwachung durch diesen SS-Mann, durch diesen eifersüchtigen SS-Mann entziehen. Wie war das denn mit der stetigen Überwachung in Deutschland? Wie lief denn die dann ab?
Ja, die lief durch freiwillige Denunziation vor allen Dingen ab. Tatsächlich war das System der Gestapo nicht so perfekt durchorganisiert, aber es war auch gar nicht nötig, weil jeder neugierige oder neidische Nachbar, also Denunziation wurde ja belohnt. Da gab es genügend Zuträge.
Wie wurde die belohnt?
Ja, indem man zum Beispiel einen Konkurrenten los wurde und man hat Punkte gesammelt. Aha, das ist ein guter Volksgenosse, der hat dann irgendwie da Kommunisten, wen auch immer, Rassenschande angezeigt. Das gab es ja ganz oft eben. Da wurde dann irgendwie aus Eifersucht, aha, meine Ex-Freundin hat aber jetzt mit dem Juden geschlafen oder was auch immer. Solche Geschichten passierten dann ja. Und schon waren die Personen dann in den Händen der Staatsgewalt und es war ein Fest für Denunzianten, dieses System. Das ist ja immer schlimmer, wenn man also solche Aufrufe, denunziert doch bitte, das gab es ja auch jetzt seitens der AfD schon mal, solche Geschichten, welche Lehrer dann irgendwie, bitte sag doch mal Bescheid und so. Da wird immer an die niedersten Instinkte im Menschen appelliert und das funktioniert erschreckenderweise auch wirklich sehr, sehr gut, dass man irgendwie andere Menschen verpetzt. Und das war auch das, worauf die Nazis und die geheime Staatspolizei dann gesetzt haben.
Eine andere Formulierung, Greta will sich die Freiheit zurückholen. Es fanden ja sowohl 1936 wie 1938 Reichstagswahlen statt, aber es bestand schon gar keine Möglichkeit mehr, die Nazis abzuwählen, denn die NSDAP war mittlerweile die einzige Partei, die zu Wahlen zugelassen war.
Ja, man konnte nur ein Kreuzchen machen oder kein Kreuzchen. Oder vielleicht, wenn man ganz mutig war, dann irgendwie noch KPD hinschreiben und Kreuzchen machen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht unbedingt das so eine ganz geheime Wahl war, dass es da so Wahlkabinen gab, sondern man hat dann so öffentlich sein Kreuzchen gemacht, seine Pflicht als Staatsbürger erfüllt und dann das Ganze abgenickt. Es ist ja auch so eine erstaunliche Entwicklung, dass alle Diktaturen irgendwie immer so eine Pseudodemokratie aufrechterhalten wollen, von wegen, ja, wir werden hier mit 90% gewählt und so weiter. Alles totaler Blödsinn und es glaubt ja auch eigentlich kein Aas mehr, sowas. Aber es wird gemacht, weil wie früher von Gottes Gnaden irgendwie da herrschen, das funktioniert nicht mehr. Also muss es scheinbar der Volkswille sein, der die Herrschaft legitimiert. Und das, auch das brauchten die Nazis. Ja, und haben dann entsprechend ihre 90-prozentigen Ergebnisse noch eingefahren und konnten damit dann prahlen, ja, der Führer spricht für uns alle und das ist er ist quasi das Volk und was er macht, das ist auch der Wille des Volkes. Darum ging es dann, ja.
Diejenigen, die in Deutschland blieben, konnten sich ja auf ungeheure Weise am Eigentum derer bereichern, die vertrieben, die ins Ausland gegangen sind, die deportiert wurden. Wie lief das eigentlich ab?
Recht unterschiedlich. Also es fängt ja damit an, dass Firmen und Menschen dazu gezwungen waren, ihren Besitz abzugeben. Und wenn man in einer Zwangslage ist, hat man schon mal eine schlechte Verhandlungsposition. Also das war ja ganz oft bei Firmenübernahmen, dass der ehemalige arische Prokurist dann die Firma, eine jüdische Firma übernahm oder sowas und dann aber auch dann da sitzen blieb oder was ursprünglich vielleicht sogar als Freundschaftsdienst gedacht war, dann aber doch keiner war und so weiter und so weiter.
Was beim Roman Transatlantik auffällt, anders als bei den anderen Romanen, gibt es kein politisches Ereignis, das ein Bezugspunkt in der Handlung im Buch ist, sondern eine Katastrophe. Der Absturz des Luftschiffes Hindenburg beim Landeanflug auf den Flughafen Lakehurst bei New Jersey am 6. Mai 1937. Warum dieses Ereignis und kein politisches?
Weil es eigentlich kein herausragendes politisches Ereignis gab. Ich hatte eine Zeit lang überlegt, ob ich überhaupt das Jahr 37 beackern soll, weil da nicht so was Herausragendes passierte, wie zum Beispiel eben Olympia 36 und die Nürnberger Gesetze im Jahr 35. Jahr 37 war, wenn man so will, das normalste Jahr der Nazi-Diktatur. Noch vor dem Krieg, vor dem Novemberpogrom und solchen Geschichten. Das Regime hatte sich endgültig etabliert, gerade auch nach den Olympischen Spielen, auch in weiteren Kreisen der Bevölkerung an Zustimmung gewonnen. Da passierte nicht viel, aber das ist gerade das Interessante tatsächlich dann auch für mich. Was passierte da? In diesem Jahr war zum Beispiel, das wird ein bisschen erwähnt, am Anfang große Ausstellung hier in Berlin, am Messegelände, gebt mir 4 Jahre Zeit, der Spruch von Adolf Hitler, 33, und die 4 Jahre waren ja vorbei, 37. Eine totale Selbstbeweihräucherung. Guck mal, was wir Tolles alles gemacht haben in den 4 Jahren. Ne? Das war so ein einziges ekelhaftes Selbstlob, was die Nazis da veranstaltet haben und wurde tausendfach, millionenfach besucht, hat einen riesigen Andrang, diese Ausstellung. Dann gab es die Berliner, 700-Jahr-Feier war es, also das Stadtjubiläum, was im Sommer groß gefeiert wurde, auch ganz eklig unter Nazi-Vorzeichen. Selbst irgendwelche Ritter hatten Hakenkreuze auf ihren Rüstungen und so weiter. Also wäre Deutschland immer schon im Zeichen des Hakenkreuzes gewesen und die Berliner Geschichte. Also das, was die Nazis eben nicht mochten, dieses Mondäne, Großstädtische, das haben sie einfach weggelassen in der Stadtgeschichte. Aber das entscheidende, für mich auch neue tatsächliche Ereignis, was ich bei der Recherche dann gefunden habe, war die Luftschutzübung dann im Herbst 37 und das kannte ich bis dahin auch nicht. Diese Übung war in ganz Berlin, das war nicht nur, dass da mal die Sirene ging und alle müssen mal raus aus dem Büro und Zigarette rauchen, geht mal wieder rein, alles ist gut. Nee, es war tatsächlich so, das wurde richtig inszeniert. Also Göring ließ da seine Bomberflotten im Tiefflug über Berlin dröhnen und dann brannte es irgendwo auch. Es waren aus Schrottteilen zusammengeschweißte Flugzeugwachs irgendwo in den Straßen. Die Feuerwehr fuhr raus, die Sanis fuhren raus. Es gab wie bei so heutzutage noch bei Rote Kreuzübungen so geschminkte Verletzte und die Passanten mussten in die Luftschutzkeller, ob sie wollten oder nicht. Diese ganzen Dinge wurden alle überwacht und musste jeder mitmachen und so weiter. Es wurde richtig Krieg gespielt. Das fand ich ganz interessant, weil diese ewigen Friedensbeteuerungen der Nazis in jeder Rede immer Friede, Friede in Europa und so weiter, gab es da ja auch noch. Und diese Aufrüstung, die ja schon die ganze Zeit betrieben wurde, hätte man denken können, ganz naiv, ja, man will sich ja selber schützen, das ist ja alles für die Verteidigung. Nee, war es eben nicht. Alles lief auf Krieg hin und das mussten die Berliner spätestens Ende 37 eben durch diese Übung auch festgestellt haben.
Ich habe auch gedacht, du hättest dieses Bild, dieses Ereignis deshalb genommen, weil wir alle haben ja, wenn wir das nur einmal gesehen haben, dieses Bild von dem explodierenden Luftschiff, diesen brennenden Zeppelin. Das kriegt man ja nicht mehr aus der Erinnerung raus. Und das hieß ja eben Hindenburg, wie der Reichspräsident benannt, nach dem Reichspräsident, der Hitler ins Amt gebracht hat. Also dieses flammende Inferno habe ich auch immer omenhaft, das ist natürlich völlig unwissenschaftlich, aber auch immer omenhaft gesehen für das, was da kommen würde.
Ja, das kann man so sehen. Also diese Bilder habe ich natürlich auch immer vor dem inneren Auge. Ich musste mir gar keine Bilder fürs Schreiben eigentlich eigens anschauen, um dann auch diese Situation der Flammenhölle zu schildern, in die Rat ja gerät. Und in meinem Roman Olympia schildere ich ja nur, wie er dann mit seiner Begleiterin, der Namen ich immer noch nicht nennen will, an Bord geht. Man denkt, jetzt hat er Deutschland verlassen. Und am Ende ist dann diese Radioreportage, wo man weiß, aha, die Hindenburg wird bei der Landung in Flammen aufgehen. Und das ist im Roman Transatlantik ziemlich in der Mitte des Romans angesiedelt. Und auch die Flucht von Rath wird noch so ein bisschen geschildert. Und dann geht sie eben in Flammen auf und er muss sich da entsprechend retten. Man kann natürlich denken dann, okay, das war's jetzt für Gerben Rath. Haben auch einige gedacht am Ende von Olympia, okay, der ist an Bord dieses Luftschiffs. Also dann gute Nacht, da hat doch keiner überlebt. Ja, witzigerweise haben mehr als die Hälfte überlebt, was man gar nicht glauben mag, wenn man die Bilder sieht. Und Rath war glücklicherweise natürlich einer von denen. Ich kann nicht für meine letzten Rath-Romane auf Gerion Rath verzichten. Obwohl, das muss man auch dazu sagen, in Transatlantik ist eine andere Rath, nämlich die Rath, die Charlotte Rath, tatsächlich die Hauptfigur.
Und das sieht man daran, dass es gibt ja in jedem Roman einen Kriminalfall. Und diesmal ist Charlie diejenige, die den Kriminalfall löst. Und der nimmt dann eine überraschende Wendung. Charlie entdeckt Briefe, die Greta Overbeck an Klaus von Rykowski, diesen SS-Mann, geschrieben hat. Und aus denen geht hervor, dass die beiden wohl doch eine längere Beziehung hatten, länger als Charlie das angenommen hat. Und wir hören jetzt einen Liebesbrief von Greta Overbeck an ihren SS-Geliebten. Es liest wieder Fritzi Haberland.
Lieber Klaus, es ist sehr rührend, wie du dich um mich sorgst. So viele liebe Briefe. Und tatsächlich habe auch ich so manches Mal an unsere schönen Tage in Berlin gedacht. Aber ich muss dich enttäuschen. So bald werde ich nicht zurückkommen. Und es ist besser, du vergisst mich ganz einfach. Wir hatten unsere besonderen Momente. Oh ja. Und ich habe mich nie in meinem Leben so am richtigen Platz gefühlt wie in diesen Momenten und in deiner Gegenwart. Aber was hilft das, wo wir doch einfach nicht zusammenpassen? Und das tun wir nicht. Das ist die Lektion, die ich unter Schmerzen gelernt habe. Und auch deshalb bin ich zu meiner Mutter und zu meinen schwedischen Freunden gefahren. Ich bin ja nicht einmal eine richtige Deutsche. Und du? Du bist bei der SS und ganz der deutschen Sache verpflichtet. Wie soll das gut gehen? Du hast so oft davon gesprochen, dass man sich wappnen müsse, sollte die Welt vom internationalen Judentum wieder in einen Krieg gestürzt werden. Weißt du denn, ob wir uns bei einem solchen Krieg, den Gott verhindern möge, auf derselben Seite wiederfänden? Vielleicht hat dieser Krieg längst begonnen. Ich hoffe nicht, dass die Kämpfe in Spanien sich zum Weltkriege ausweiten, aber sollten sie das tun, würden wir sicherlich auf entgegengesetzten Seiten stehen. Ich weiß, Politik ist nicht alles, aber in unserem Fall ist sie es. Wir können unsere Liebe nur leben, wenn wir die Politik ausschließen, aber die Politik lässt sich auf Dauer nicht ausschließen, höchstens für kurze, vergängliche Momente. Und daher lassen wir es lieber ganz sein.
Als ich die Stelle zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, der Kutscher, der traut sich was. Eine Frau schreibt voller Liebe im Jahr 1937 an einen SS-Mann, ich habe mich noch nie in meinem Leben so am richtigen Platz gefühlt wie in diesen Momenten und in deiner Gegenwart. Da kommt doch einmal mehr zum Ausdruck, welche Möglichkeiten Literatur hat. Sie führt uns in Graubereiche zu Dingen, die nicht in unser Weltbild passen, die es aber gab. SS-Männer hatten Frauen, die sie liebten.
Definitiv. Und Greta ist auch jetzt keine NS-Sympathisantin, wie auch in dem Brief durchaus ziemlich deutlich klar wird. Und was auch dieser Klaus von Rykowski weiß, der übrigens tatsächlich auch, was er auch macht, er hört gern Jazzmusik. Also er hat auch nicht so ganz auf Linie, ist er auch nicht, weil er hat seine Vorlieben. Aber er ist auch einer, der auch gerne Karriere machen möchte und deswegen auch, da ist die SS definitiv förderlich. Also er ist so nicht ganz hundertprozentig auf Linie, aber er ist Nazi, er ist auch ein Arschloch, er ist auch ein Stalker letzten Endes. Diese vielen lieben Briefe, das sind Stalking-Versuche, Greta, die jetzt in Stockholm ist, wieder zurückzuholen, von wegen du kannst mich doch nicht einfach verlassen und so weiter. Ja, und tatsächlich führen sie auch zum Erfolg. Also die bandeln wieder miteinander an und es ist Greta so peinlich, dass es Charlie eben nicht erzählt, weil sie sich selbst ein bisschen für schämt und es auch nicht ganz verstehen kann. Aber das passiert natürlich, dass die Gefühle den Verstand übertrumpfen. Aber sowas gibt es und das gibt es ja auch nun heute, das Rechts- und Links-Pärchen, das ist, wo man sich fragt, was reden die eigentlich miteinander? Wie können die sich miteinander unterhalten, wenn die so entgegengesetzte politische Ansichten haben und vielleicht auch wirklich auch in Tabubereiche gehen, wo man nicht nur sagen kann, rechts und links, sondern wirklich rechtsextrem und dass man das eigentlich nicht mehr tolerieren kann, so extrem. Also das ist in dem Fall ja auch so. Eigentlich dürfte Greta die politischen Ansichten ihres Lovers nicht tolerieren und müsste auch sagen, tut mir leid, wir können nicht zusammen. Sagt sie ja so indirekt auch, aber trotzdem verfällt sie ihm wieder.
Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, hier kommt es nochmal ganz klar zum Ausdruck. Greta befürchtet, dass, Zitat, die Kämpfe in Spanien sich zum Weltkriege ausweiten. Hitler nutzte den spanischen Bürgerkrieg, um die deutsche Luftwaffe zu testen. Das wurde in der Zeit in Deutschland vertuscht. Die internationale Presse hat das durchaus wahrgenommen, dass die deutsche Luftwaffe da involviert war. Naja. Wurde es auch so wahrgenommen? Deutschland bereitet sich auf einen Krieg vor?
Ja, nicht unbedingt in Deutschland, aber dass der Krieg, es gab ja gegnerische Lager ganz einfach, die sich in Spanien gegenüberstanden. Und man wusste, auf welcher Seite da Deutschland zugehörte. Klar, zum Franco-Lager, zum faschistischen Lager. Und das andere Lager war ja auch eine gewisse Koalition der liberalen parlamentarischen Demokratien und der sozialistischen Länder. Und die haben da ja auch schon Seite an Seite gekämpft im spanischen Bürgerkrieg, mit sehr vielen Freiwilligen ja auch. Das waren schon ziemlich klare Fronten. Und dass da irgendwas eskalieren kann, in irgendeiner Weise, war den Leuten durchaus bewusst. Es war Deutschland als Land, das da Görings Luftwaffe nach Spanien geschickt hat, hat das nicht aus dem Grund getan, um da zu eskalieren und wir mischen uns jetzt auch ein und wenn ihr wollt, kämpft doch gegen uns und so. Nee, das war tatsächlich eher so ganz banal. Man wollte jetzt noch keinen Krieg, das wäre zu früh gewesen. Man wollte einfach die Luftwaffe unter Realbedingungen ausprobieren. Das war eine ziemlich grausame Geschichte, diese Bombardierung einer völlig wehrlosen Stadt, die auf sowas gar nicht eingestellt war. Und das hat man dann gemacht und vielleicht rührt er daher auch ein bisschen die Überheblichkeit der deutschen Luftwaffe, die ja dann später durchaus versagen sollte, als es dann richtig ernst wurde im Zweiten Weltkrieg. Aber im Jahr 37 wollte Hitler noch keinen Krieg.
Dann verlassen wir jetzt dieses Jahr, in dem vermeintlich nichts passierte, aber alle Zeichen auf Eskalation standen. Vielen Dank, Volker Kutscher.
Aber gern, Thomas.
Das war der Zerfall Babylons. Teil 9 von 10. Das Jahr 1937. Mein Name ist Thomas Böhm. Ich danke Fritzi Haberland und Volker Kutscher für die inspirierende Zusammenarbeit an diesem Podcast. Redaktion: Fanny Michaelis, Gabi Beck und Marc Krüger. Produktion: Stefan Lindner. Sounddesign: Kevin Kastens. Und jetzt noch eine Idee, wo Sie gleich weiterhören können. Was macht China eigentlich zur Weltmacht? Und was macht China mit der Welt? Um all das geht es im ARD-Podcast Weltmacht China. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-Korrespondentinnen und Experten schaut in und auf das riesige Land und räumt nebenbei mit einigen Klischees auf. Weltmacht China findet ihr überall, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf rbb24-inforadio.de/podcasts.